DRS4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Eric Facon. Beginnen wir in der Romandie, im Jura. Die Interjurassische Vereinigung ist zusammengetreten, um wichtige Fragen für den Kanton zu erläutern, sprich, um über die Vereinigung des Kantons Jura und des Berner Juras zu diskutieren. Dazu wurde der Tessiner FDP-Ständerat Dick Marti geladen. Ich habe Ron Hochholi von Radio Television Suisse gefragt, als was Marti eingeladen wurde.
Ja, eigentlich ist Marti mehr als nur ein Gast. Er wurde als Präsident dieser Vereinigung ernannt und wird nun monatelang, vielleicht sogar jahrelang die Diskussionen der Vereinigung begleiten. Eine Vereinigung, die aus Delegierten des Kantons Jura wie auch des Berner Jura besteht und die zum Schluss kommen soll, ob man zwischen diesen beiden Regionen einen einzigen Kanton gründet, quasi einen größeren Jura, und wie genau dieser Kanton gestaltet werden soll, oder ob man beim Status quo bleibt, das heißt nach wie vor einen bestehenden Berner Jura.
Ron Hochholi, Sie sprechen davon, dass er möglicherweise jahrelang bei diesen Diskussionen mitmachen wird. Das scheint darauf hinzudeuten, dass es doch einige Schwierigkeiten gibt.
Absolut. Das Dossier ist extrem heikel, extrem komplex. Die ganze Geschichte ist ja auch schon jahrelang immer wieder in der Aktualität. Es wurde ja schon in den 70er Jahren diskutiert, wie groß der Kanton Jura sein soll. Und nun muss alles wieder besprochen werden, das schon vor 40 Jahren auf dem Tisch lag. Wie soll man die Behörden eines erweiterten Kantons ernennen? Welche sollen die Bezirksgrenzen sein? Wo soll die Hauptstadt liegen? Welche Infrastrukturen zieht man vor und subventioniert man und so weiter? Und das große Problem bei der ganzen Diskussion ist, dass sich bei jedem Thema Bezirke, Regionen, Gemeinden benachteiligt fühlen, und nun soll man eben diesen Regionen zeigen, dass es auch Win-Win-Kompromisse geben kann.
Das heißt, ein regelrechter Kleinkrieg, und den soll jetzt ein Tessiner lösen. Trotzdem kann man sich vorstellen, wenn die Leute schon untereinander kleinräumig Mühe haben, was sagen sie dann, wenn ein Tessiner kommt, um das Ganze aufzuräumen? Wie wurde er denn aufgenommen, dieser Dick Marti?
Ja, Marti hat ja mehrmals daran erinnert, dass er den Jura relativ gut kennt, dass er nicht nur ein Außenseiter ist, weil er schon als Kind öfter in dieser Gegend Ferien verbracht hatte, und dass er diese Region nicht nur kennt, sondern auch mag. Einige wenige Stimmen, muss man sagen, halten dies nicht als genügend, man brauche ihn im Jura nicht, riefen sie im Rat, er solle doch lieber zurück ins Tessin zu seiner Frau und zu seinem Hund, da sei er nutzvoller. Doch im Großen und Ganzen war der Empfang ein herzlicher. Im Jura sind viele begeistert von der Präsenz einer solch hochkarätigen Persönlichkeit, auch einer eigenständigen Persönlichkeit, und wenn er auch nicht selbst Lösungen auf den Tisch bringen kann und seine Rolle einzig, wenn man das so sagen kann, jene eines Moderators ist, traut man ihm und seiner Ausstrahlung extrem viel zu in einem heiklen Dossier, wobei man ja sagen muss, heikle Dossiers, das ist ja eine Gewohnheit für Marti.
Das heißt, eigentlich würden die Aussichten recht gut stehen, dass es doch mal, dass man diese Fragen eigentlich klärt.
Absolut, das Dossier ist heikel, es ist politisch heikel, es ist gesellschaftlich heikel, es ist wirtschaftlich heikel. Nun muss man sich auf eine Strategie erstmals einigen, wie man das Dossier angehen will. Im Endeffekt kommt es dann bestimmt zu einer Volksabstimmung. Einige Delegierte im Rat sind der Meinung, man solle so schnell wie möglich vorwärts machen und das Ganze soll zu einem prinzipiellen Entscheid kommen vors Volk. Andere sagen, halt, Vorsicht, man muss erst vors Volk, wenn auch das Dossier komplett geschnürt ist. Und man soll nicht nur eine Prinzipfrage aus diesem Ganzen machen, sondern man solle konkrete, ganz konkrete Lösungen auf den Tisch legen, damit sich dann das Volk auch konkret über diese Lösung entscheiden kann.
Und wie meinen Sie, ist die Stimmung im Volk? Ist man dafür eine Vereinigung?
Das Ganze ist extrem kompliziert, weil bis vor 20 Jahren, würde ich sagen, war eben diese Thematik stets präsent, nicht nur in der politischen Debatte, sondern auch in der Volksdebatte. Mittlerweile ist es so, dass es zu einem Generationenwechsel kam, dass die jüngeren Generationen sich eigentlich weniger mit diesem Thema auseinandersetzen. Bestimmt ist das Dossier weniger leidenschaftlich geworden. Wie es dann am Schluss ausfällt, ist extrem schwierig zu sagen, da man eben den Puls der Bevölkerung weniger gut messen kann, ist auch das Ganze extrem schwierig vorauszusagen.
Nun ein weiteres Thema, Ron Hochuli, und für dieses Thema begeben wir uns in einen kleinen Weiler im Wallis am Minona bei Grand-Montana. Dort sollten russische Gelder investiert werden, und zwar um 5 Gebäude und 42 ziemlich luxuriöse Chalets zu erstellen. Aber in diesen ganzen Prozess ist jetzt einige Unruhe hineingekommen. Wieso denn?
Ja, das halbe Wallis fragt sich momentan, ob dieses Megaprojekt je anders existieren wird als auf Papier. Noch vor wenigen Tagen bei einer Pressekonferenz zeigten sich die russischen Investoren extrem kämpferisch gegen die verschiedensten grünen Organisationen, an denen es ja gewiss nicht mangelt, auch im Wallis nicht. Diese grünen Organisationen haben gegen ihr Projekt zahlreiche Rekurse eingereicht. Schließlich würden ja die 5 Hochhäuser und die über 40 Chalets, die geplant sind, den höchsten ökologischen Kriterien entsprechen, wehrten sich die Investoren, die sich nicht bremsen lassen wollen. Doch wenige Tage nach dieser Pressekonferenz kam bereits die nächste schlechte Nachricht aus den russischen Medien. Da hieß es plötzlich, Mirax, die Firma, der die Investoren angehören, sei in Russland Konkurs gegangen.
Und wie soll jetzt das weitergehen?
Ja, die Investoren im Wallis bestreiten, dass der Konkurs irgendwelche Konsequenzen auf ihr Schweizer Projekt haben könnte. In der Zwischenzeit habe ihre Mutterfirma zahlreiche internationale Projekte in Paris, London oder gar Shanghai fallen lassen. Doch sie seien finanziell stark genug, um das Walliser Projekt weiterzuziehen. Momentan bleiben die beiden Russen, die sich ganz in der Nähe von Montana etabliert haben, auch in der Schweiz, was ein positives Zeichen ist. Sie arbeiten weiter, als ob nichts wäre. Und in den optimistischen Kreisen in Wallis wird gesagt, der Konkurs von Mirax sei nur eine Art und Weise, die Firma künstlich zu töten, um wieder andere Projekte zu starten mit besseren Kreditmöglichkeiten. Insofern sei das Walliser Projekt tatsächlich nicht bedroht. Doch es schwebt momentan eine Art dunkler Schatten über diesem Projekt, und im Wallis befürchtet man natürlich, falls es zu einem Scheitern kommt, dass das Ganze extrem rufschädigend wirken könnte. Vor allem natürlich das Dorf Aminona ist gespannt, denn falls dieses Projekt scheitert, verliert das Dorf die Konzession für den Sessellift, das aufs riesige Skigebiet von Grand-Montana führt.
Solche Investoren gibt es einige in den Alpen in der Romandie. Unter anderem erinnern wir uns an einen norwegischen Investor in Les Diablerets und verschiedene andere Russen. Geht es dann da immer so unruhig zu und her oder gibt es auch positive Beispiele?
Ja, sagen wir es so, lange waren ausländische Investoren gesucht, gewollt, und nun sieht man auch schattige Seiten, eben wie in Les Diablerets. Sie haben es erwähnt, dort hat vor einigen Jahren Christian Siem, ein Multimilliardär aus Norwegen, der sich in das Bergdorf verliebt hat, massiv investiert. Er hat Hotels, Restaurants sowie die beiden lokalen Bergbahnen gekauft, und er hat sogar eine riesige Seilbahn geplant, die zur Verknüpfung mit den Nachbarn-Skigebieten hätte sorgen sollen. Doch diese hätte direkt übers Dorf von Les Diablerets gebaut werden müssen, und dies kam extrem schlecht an im Dorf. Man sagte, ja, dies würde die Landschaft verschandeln. Im Weiteren will nun auch Siem das historische Hotel Les Diablerets in Wohnungen umwandeln, und im Dorf schenkt man ihn immer weniger Vertrauen. Mittlerweile sagen einige Stimmen, der Mann sei nicht mehr glaubwürdig, wenn er sagt, er wolle die Tradition von Les Diablerets weiterziehen. Viele sind zum Schluss gekommen, er wolle doch einfach nur Geld verdienen und man solle ihm ja nicht zu großen Einfluss schenken.
Trotzdem, positive Beispiele gibt es keine?
Doch, positive Beispiele gibt es durchaus. Es haben ja zahlreiche große Investoren, auch ausländische Firmen, in den Alpen Fuß gefasst. Und meistens ist es ja so, dass sich diese Firmen, diese Investoren Konkurrenz leisten und dass so ein gewisses Gleichgewicht entsteht in den Stationen. In solchen Szenarien ist es auch so, dass man eben nicht nur von einem Investor abhängig ist. Und wenn man das Beispiel von Verbier nimmt, mittlerweile sagt man oft im Wallis, Verbier sei ein britischer Ort und kein Walliser Ort mehr. Aber wenn man die Herkunft der Gelder ansieht, kann man sich zumindest beruhigen, indem man sieht, es sind verschiedene Firmen da, es sind verschiedene Investoren da. Wenn da der eine oder der andere Konkurs geht, herrscht nicht gleich ein Klumpenrisiko für die ganze Station.
Ein letztes Thema noch, Ron Hochuli, ein etwas trauriges. Es geht einmal mehr um die beiden vermissten Zwillinge Livia und Alessia. Ein Interview mit dem zuständigen Staatsanwalt hat für einige Aufregung gesorgt diese Woche. Was hat er denn gesagt?
Er hat sich eigentlich sehr klar geäußert, so klar wie noch nie. Ermittler in diesem Fall, für ihn scheint der Fall klar, die sechsjährigen Zwillinge aus Saint-Sulpice seien tot. Sie seien in Frankreich bei der Überfahrt nach Korsika an Bord getötet und ihre Leiche in Koffer über Bord geworfen worden. Daher, so der Staatsanwalt in Lausanne, sei die Suche nach Alessia und Livia auf Schweizer Gebiet überflüssig und zu teuer. Er erwäge, die Ermittlung einzustellen. Diese habe bereits viel Geld verschlungen und die meisten Rechnungen seien noch offen, erklärte er. Helikoptereinsätze, Telefonnachforschungen, forensische Analysen, das alles summiere sich in die Hunderttausende.
Nun kann man sich vorstellen, dass das doch für einige Empörung gesorgt hat. Also ich meine, der Fall bleibt immer noch offen.
Das ist so. In erster Linie hat sich natürlich die Familie darüber empört, die Mutter und der Großvater der Kinder. In einem offenen Brief an Pascal Gillieron hat der Großvater den Staatsanwalt und die Ermittlungsarbeit sehr stark kritisiert. Auch die Mutter hat sich natürlich extrem besorgt gezeigt nach diesen Aussagen. Leute aus ihrer Umgebung, aus ihrer Nachbarschaft haben sie nun stark unterstützt. Sie bekommt auch immer wieder Unterstützung von ihrer Facebook-Gemeinde. Über 40.000 Mitglieder hat diese. Nun, diese dramatische Geschichte ist natürlich nach wie vor extrem emotional und die Waadtländer Behörden mussten auch ein wenig zurückkrebsen diese Woche. Der Staatsanwalt wie auch der Polizeichef Antennen beteuerten, es sei noch keineswegs die Rede einer Schließung der Ermittlung. Man wolle alles nochmals gründlich überprüfen, so klein die Chancen auch seien.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse. Ins Tessin. Dort finden am kommenden Wochenende Kantonswahlen statt, die Erneuerungswahlen für den Staatsrat und den Großen Rat. Ich habe unseren Beobachter im Tessin, Gerhard Lob, gefragt, wie sich die Ausgangslage präsentiert.
Ja, ich finde, die Ausgangslage ist sehr spannend, denn im Staatsrat, also in der Kantonsregierung, sind 3 Sitze neu zu besetzen. Das hat es seit Jahrzehnten nicht gegeben. Petrazzini von der CVP, Pesenti von der SP und Gendotti von der FDP kandidieren ja alle nicht mehr, also 3 von 5 Staatsräten. Es bleiben, oder besser gesagt, es stellen sich nochmal zur Verfügung oder kandidieren erneut Frau Sadis von der FDP, die Finanzdirektorin, und Marco Boradori von der Lega. Aber wie gesagt, unterm Strich 3 Regierungsposten neu zu besetzen, das ist wirklich spannend, was da passiert.
Und wer wird die frei werdenden Posten im Regierungsrat besetzen?
Ja, das ist eben die Frage, die jetzt hier natürlich heiß diskutiert wird, alle umtreibt. Das Tessin ist ja sehr politikbegeistert und insofern ist das jetzt wirklich ein Gespräch bei den Leuten. Interessant ist, dass man eigentlich lange die Frage diskutiert hat, wer das Rennen bei den Freisinnigen macht. Denn man ging davon aus, dass die Freisinnigen mit ihren beiden Sitzen in dieser 5-köpfigen Regierung natürlich diese beiden Sitze wieder machen werden. Also wer wird neben Laura Sadis gewählt? Doch neuerdings hat sich die Diskussion etwas verschoben, denn die Umfragen zeigen, dass es gar nicht so sicher ist, dass die Freisinnigen, die PLRT, das ist im Tessin die Partei der relativen Mehrheit, also die stärkste Partei, ganz im Gegensatz zur Deutschschweiz. Und da hat sich gezeigt, dass vielleicht die Lega es schafft, die FDP zu überrunden.
Aber ist so ein Szenario denn realistisch?
Ja, wie gesagt, die Umfragen deuten das an und ein bisschen die Stimmung, das, was man spürt, ist effektiv ein wenig Richtung Lega, so ähnlich wie in der Deutschschweiz ja im Moment der Wind Richtung SVP weht. In Tessin gibt es ja auch die SVP, aber sie ist ja sehr schwach hier. Hier ist es eben diese regionale Bewegung, die Lega. Und insofern müssen wir uns überraschen lassen, zu was diese Partei bzw. Bewegung fähig ist. Eine Tatsache ist ganz sicher, dass Marco Borradori, den ich schon erwähnte, der mit Abstand beliebteste Regierungsvertreter ist, er wird bestimmt ein klasse Ergebnis machen. Und bei ihm ist es sicher, dass er in die fünfte Legislaturperiode geht. Man muss sich das mal vorstellen. Auch das ist ein absoluter Rekord für das Tessin. Andere Faktoren sprechen auch dafür, dass die Lega Stimmen sammeln wird. Zum einen gab es diese ganzen Überfälle an der Grenze, wo die Lega immer gesagt hat, wir dürfen die Grenzen nicht so sehr öffnen. Und diese allgemeine Anti-EU-Stimmung, da hat die Lega im Moment etwas Wind in den Segeln. Und es ist vielleicht interessant, dass der junge Nationalrat Norman Gobbi, gerade mal 34 Jahre alt, wird jetzt als möglicher Staatsrat sogar gehandelt. Er ist im Moment im Nationalrat, macht aber eine recht kluge Kampagne. Er war schon Großratspräsident im Tessin und man kann gespannt sein, ob er das wirklich schaffen würde. Die Freisinnigen sind jedenfalls sehr nervös.
Und was würde es jetzt bedeuten, wenn die Lega tatsächlich zwei Staatsräte machen würde?
Ja, man kann sagen, das wäre eine echte Revolution für den Kanton. Man muss bedenken, dass die Freisinnigen hier eben Jahre, jahrzehntelang die stärkste Partei waren. Früher hatten sie gar drei Staatsräte, bis dann vor 20 Jahren ja die Lega aufs Tapet kam und ein bisschen die Machtverhältnisse schon umgestoßen hat. Aber dass eine Partei, eine Bewegung wie die von Biniarska, die nicht mal über reguläre Versammlungen verfügt, die eigentlich ein bisschen anarchisch ist, dass die plötzlich hier die Mehrheit, die relative Mehrheit, muss man immer sagen, haben sollte, das wäre schon erstaunlich. Und zum Beispiel die Regione, also die Tageszeitung, die Bellinzone erscheint, malt dieses Szenario nun seit ein, zwei Wochen in den düstersten Farben und ruft praktisch die Wähler dazu auf, dies zu verhindern. Denn das wäre ein wenig der Abgrund fürs Tessin. Diese Zeitung, eine eher linksstehende Zeitung, ist ja einer der erbitterten Gegner auf publizistische Art im Kanton Tessin.
Wir haben jetzt die Freisinnigen und die Lega erwähnt gehabt. Wie sieht es denn mit den anderen Parteien aus?
Ja, natürlich, die stehen im Moment ein klein wenig im Schatten dieser Auseinandersetzung. Die CVP dürfte wohl einen Sitz in der Regierung machen. Sie hat ja dort einen Sitz und dort streiten sich ein bisschen zwei Papabili, wie wir sagen, also zwei, die gute Chancen haben um diesen Sitz. Zum einen der Stadtrat Beltraminelli aus Lugano und dann der Kantonalpräsident Gelmini. Die beiden gelten als die Kronfavoriten in der Nachfolge um Luigi Petrazzini. Mein persönlicher Tipp ist, dass es Beltraminelli schaffen wird, der Stadtrat von Lugano, der ein bisschen dynamischer daherkommt und auch so sich recht gut präsentiert. Bei der SP bäckt man auch eher kleine Brötchen im Moment. Man hofft natürlich, den einen Sitz in der Regierung zu verteidigen. Die Umfragen geben der Tessiner SP im Moment nicht die besten Werte. Aber man kann davon ausgehen, dass sie es sehr wahrscheinlich schaffen werden. Und sehr wahrscheinlich auch der blinde Manuele Bertoli, der ja im Moment Kantonalpräsident ist der SP, den Sitz ergattern wird. Auch das wäre eine kleine Revolution im Übrigen, ein Primat für die ganze Schweiz, denn es gibt ja nirgendwo bisher in keinem Kanton einen blinden Regierungsrat. Aber auch dort bei der SP ist die Spannung natürlich groß. Insgesamt steigt die Nervosität, denn der Tessin ist, wie ich sagte, ja ein sehr politisierter Kanton. Die Kantonalwahlen werden wirklich, ist immer der Höhepunkt des politischen Lebens alle vier Jahre.
Eine hohe Beteiligung stellt man sich vor. Und apropos Beteiligung, der Kanton Tessin, der kennt kein briefliches Stimmrecht für die Kantonswahlen. Warum denn?
Ja, das ist eine Besonderheit im Tessin, um das geheime Stimm- und Wahlrecht zu garantieren. Und es ist ganz kurios, die Geschichte, denn hier gibt es den Namen der Galoppini. Da redet man von Leuten, die nach Hause gehen zu Verwandten, zu Freunden, Bekannten und ihnen helfen beim Ausfüllen der Stimmzettel und sagen, ihr müsst das so und so machen. Insbesondere in den Tälern ist da immer die Rede von Personen, die das nicht so gut schaffen, all diese Stimmzettel auszufüllen und die dann helfen, die Kreuzchen anzumachen. Aber um wirklich zu garantieren, dass am Ende die Person wählt, die und ihr persönliches Stimmrecht wahrnimmt, muss sie eben in der Kabine alleine die Kreuzchen auf den Stimmzetteln anbringen. Hätte man ein Stimmrecht per Brief, könnte wirklich der Stimmzettel zu Hause von einer anderen Person ausgefüllt und abgeschickt werden. Das wollte man immer und auf alle Fälle vermeiden. Man traut dem Ganzen nicht so richtig und auch alle Initiativen, hier das zu überbrücken und dieses briefliche Wahlrecht zuzulassen, sind bisher Großen Rat gescheitert. Man hat es eingeführt für die Abstimmungen, also für auch kantonale Abstimmungen. Dort ist es inzwischen gang und gäbe, aber die Wahlen, die sind heilig, da muss man an die Urne gehen.
Gerhard Lob, ein weiteres Thema, die Kantonsrechnung 2010. Da hat sich Laura Sardis diese Woche ins rechte Licht rücken können. Sie hat diese Kantonsrechnung präsentiert und die scheint besser ausgefallen zu sein als erwartet.
Ja, so ist es. Man muss sich vorstellen, es waren 122 Millionen Franken Defizit budgetiert und nun wurden diese Woche 15,4 Millionen Franken Defizit tatsächlich festgestellt in der Rechnung 2010. Der Unterschied ist also markant, über 100 Millionen Franken. Und es ist klar, dass Laura Sardis als Finanzdirektorin da sich ein bisschen gebrüstet hat, dass man gut gewirtschaftet hat, dass alles recht gut ging. Denn die Befürchtungen waren ja groß, dass in der Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise das Tessin sehr stark getroffen sein würde. Und jetzt haben sich diese Befürchtungen nicht ganz so eingestellt, wie man das eben befürchtet hat.
Nun, Gerhard Lob, wie waren denn die Reaktionen darauf, auf diesen gewaltigen Unterschied auch?
Ja, es gab zum einen Zufriedenheit, aber auch wieder gleich Ärger. Und wir sind natürlich in dieser Vorwahlphase. Etwa die Lega hat gleich Sardis angegriffen, hat gemeint, sie hätten da jetzt wirklich nicht geschummelt. Das ist vielleicht etwas übertrieben gesagt, aber sie hätten lange nicht die Wahrheit gesagt, um nun sich zu brüsten mit diesem Ergebnis. Und sie sprechen von okkulten Manövern. Andere, wie etwa die CVP, meinten, ja, wenn das Ergebnis so gut ist, dann können wir jetzt ja auch die Steuern senken. Da befinden sie sich etwas im Fahrwasser der Lega, die ja auch jetzt eine eigene Volksinitiative lanciert hat. Also die SP wiederum hat gemeint, man muss aufpassen, man soll nicht vorschnell jetzt schon wieder Steuern senken oder entsprechende Projekte aufgleisen. Also die Reaktionen waren da sehr unterschiedlich. Auch Laura Sardis hat im Übrigen gewarnt vor Triumphgeheul. Sie hat auch diese Diskrepanz zwischen dem Voranschlag, dem Budget und der Rechnung verteidigt, weil ihrer Meinung nach die Mittel und die Instrumente einer für den Staat im Moment nicht genügend sind, um nähere, bessere Kostenvoranschläge, Budgets zu machen.
Gerhard Lob, freier Journalist in Locarno. Das waren die Ereignisse der Woche in Tessin und Romandie, hier auf DRS4 News.